Dieser Podcast wird präsentiert von der Adventurebox und der Karlsruhe Tourismus GmbH. Freitag, der 10. Dezember 2010, Karlsruhe. Ein eiskalter Adventstag. Die Dämmerung senkt sich über die Innenstadt. Der Weihnachtsmarkt duftet nach Glühwein und Bratwurst. Menschen hasten über die Kriegsstraße. Letzte Einkäufe, Feierabendstimmung. Das Karlstor, ein zentraler Ort. Fußgängerzone, Geschäfte, eine Straßenbahnhaltestelle. Und nur wenige Schritte entfernt, der Bundesgerichtshof. Genau dort schlagen die Gentlemanräuber ein letztes Mal zu. Gegen 16 Uhr betreten sie die Volksbankfiliale. Angestellte und Kunden ahnen nicht, dass sie sich in einem der gefährlichsten Momente ihres Lebens befinden.
Bundesgerichtshof. Umsteigemöglichkeit in Richtung Kolbeckplatz.
Ein Überfall auf die Volksbank. Doch das ist nicht irgendein Bankraub. Es ist der letzte Akt einer beispiellosen Serie. 21 Überfälle in 15 Jahren. Meist von einem Ehepaar. Sie traten auf wie Bonnie und Clyde. Höflich. Präzise. Brutal, wenn es darauf ankam. Die Presse nannte sie die Gentleman-Räuber. Der Mann ruft laut: Das ist ein Überfall! Er öffnet seine Jacke, zeigt zwei Waffen, fordert Geld. Der Täter wirkt hektisch, aber trotzdem ruhig. Das sagt eine Bankangestellte später, die die Szenerie beobachtet. Eine Kollegin bekommt den Überfall erst gar nicht mit. Die Täter wollen wissen, wer den Tresorschlüssel hat. Die Angestellte holt ihn und geht gemeinsam mit einem Kollegen in den Tresor. Der Täter hat Kabelbinder dabei, fragt die beiden, ob sie ein Auto haben. Oft nahmen die Räuber bei ihren Überfällen Autos von Angestellten als Fluchtfahrzeug. Doch die Filiale befindet sich mitten in der Stadt. Keine Parkplätze und damit auch kein Auto, das sie für ihre Flucht nutzen können. Der Mann sammelt selbst das Geld ein. Als er wieder hochkommt, fordert er alle auf, einzeln in den Keller zu gehen. Die Frau dirigiert sie nach unten. Der Angestellte, der mit ihm runtergeht, berichtet später den badischen neuesten Nachrichten.
Ich war mit dem männlichen Täter im Tresorraum. Ich habe erlebt, wie er fast ausrastete und mit der Pistole herumfuchtelte. Und ich habe in seinen Augen gesehen, dass er im Zweifelsfall ernst machen würde. Ich dachte, aus dieser Geschichte kommst du nicht mehr heil raus. Die paar Minuten kam mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Er wollte 500er-Scheine, aber wir hatten nur 100er. Er wollte, dass ich ihm sofort einen Autoschlüssel gebe. Aber ich hatte keinen Griff bereit. Ich habe versucht, den Mann irgendwie zu beruhigen. Das macht man intuitiv. So eine Situation kann man wirklich nicht trainieren. Die Täterin gab vor, einen Sprengstoffgürtel zu tragen. Sie drohte uns alle in die Luft zu jagen.
Eine Polizeistreife ist zufällig ganz in der Nähe. Zwei Beamte, eine junge Polizistin und ihr erfahrener Kollege, sind zuerst am Tatort. Auf der Rückbank des Wagens sitzt ein Praktikant, der seinen ersten Tag im Streifendienst hat. Über Funk erfahren sie, dass in der Volksbank Alarm ausgelöst wurde. Die beiden Streifenpolizisten erinnern sich später gut an diesen Moment und daran, wie gewöhnlich dieser Einsatz erst wirkte.
Ich weiß noch, dass mein Streifenpartner gesagt hat zu dem Praktikanten: Ich glaube, wir fahren jetzt mal rein. Im Moment ist nix. Quasi fast schon entschuldigend. Im Moment können wir dir nicht mehr bieten. Ja, es ist leider nichts los. Und wir waren dann auf dem Weg und haben gedreht, noch einmal durch die Innenstadt. Und dann kam der Funkspruch: Bankalarm. Eigentlich nichts ganz Ungewöhnliches. Wir sind dann hingefahren und wir waren das erste Fahrzeug vor Ort.
Aber der erste Gedanke ist eigentlich, oder man muss es so sagen, man denkt oft, naja, es wird wahrscheinlich ist ein Fehlalarm mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, obwohl man eigentlich immer vom Echtalarm ausgehen soll. Aber weil es einfach in den ganz überwiegenden Fällen sind es Fehlalarme und gerade um die Uhrzeit, weil es ganz oft eine Putzfrau ist oder so, die einfach bei ihren Tätigkeiten da einen Alarmknopf oder so auslöst aus Versehen. Nichtsdestotrotz gehen wir dann vom Ernstfall aus, sind dort hingefahren. und haben uns dann dort aufgestellt, wie uns das gesagt worden ist, von unserem Führungsanlagezentrum, so schräg gegenüber von der Bank und haben da erstmal gewartet, was da passiert. Man konnte auch nicht so richtig in die Bank reinschauen, weil es mit so Lamellenvorhängen verhangen war. Und wir haben dann da gewartet.
141, verdächtige Wahrnehmung am Karlstor, dortige Bankfiliale.
Der Praktikant hat dann gesagt, oh, er hat, glaube ich, jemanden gesehen, der die Hände hochmacht. Haben wir uns schon angeschaut, echt, haben wir jetzt beide nicht wahrgenommen. Aber war für uns jetzt auch nicht aufregender als sonst, ja, okay, wenn er das so wahrgenommen hat. Und aus der Bank kam dann ein Mann zuerst, der ist in ein Auto gestiegen, was am Eck geparkt hat mit Warnblinker und ist davongefahren. Das haben wir über Funk durchgegeben. Und kurz danach kam ein Pärchen raus, Mann und Frau. Zuerst die Frau, dann der Mann. Die laufen über die Kriegsstraße in einem ganz seltsamen, auffälligen Gang. Also immer mal normale Schritte, dann hat man sich umgeschaut nach hinten, dann wieder ein bisschen schneller gelaufen. Und so haben die Straße überquert. Und dann haben wir gesagt, die werden wir jetzt mal kontrollieren, die sehen komisch aus. Und ich habe dann zu meinem Streifenpartner gesagt, ich glaube, die haben Perücken auf. Und dann war uns beiden schon klar, das ist jetzt was anderes als sonst.
Es war ein sehr, sehr schnelles Gehen. Und hat sich dann immer wieder nach dem Mann umgeschaut und hat kurz auf den gewartet, bis er wieder aufgeschlossen hat. Dann ist sie wieder vorgelaufen, deutlich schneller als er. Und das war einfach so merkwürdig, sage ich mal, das Verhalten, dass wir uns entschlossen haben, dass wir die jetzt mal kontrollieren.
Doch dann eskaliert die Situation schnell. Drei Schüsse im Hintergrund und dann das Chaos.
Ich saß auf der Beifahrerseite. Man muss dazu sagen, die Runde vorher, die Schichtrunde, ist uns jemand entwischt, den wir hätten kontrollieren wollen. Und deswegen haben wir gesagt, das nächste Mal fahren wir näher ran. So hatten wir uns besprochen. Und das hat mein Streifenpartner dann gemacht und ist zwischen dieses Pärchen gefahren. Ich bin ausgestiegen. Die Türe war noch zwischen uns. Und habe sie angesprochen, Stopp, Polizei, sie soll jetzt anhalten. Und sie dreht sich um und macht, oh! Schaut mir in die Augen und war total erschrocken. Die hatten uns nicht gesehen im Streifenwagen, dass wir da langsam ranfahren an die beiden. Und wusste, also sie war sichtlich erschrocken und überrascht. Und ich sehe dann aus dem Augenwinkel rechts neben mir, wie Hände nach oben gehen. Und drehe mich dann um, da stand er mit der Waffe nach oben und bin dann wieder zurück auf den Beifahrersitz abgetaucht quasi.
Die Polizistin hat keine andere Möglichkeit, als durch das Fahrzeug zu klettern. Es ist ihr einziger freier Weg, weil die Täter quasi vor ihr stehen. Die Fahrertür ist offen. Sie kann nicht durch und geht in Deckung.
Und dann von dort aus habe ich gesehen, wie er seine Hand mit der Waffe hochhält und versucht zu schießen in Richtung meines Streifenpartners, der ausgestiegen war und ins Fahrzeug vorne rumgegangen ist, und höre 3-4 Mal Klick, Klick, Klick und höre aber keine Schüsse, nur dieses Klicken. Und in der Zeit habe ich das Funkgerät im Streifenwagen genommen und habe gesagt, hier ist eine Schießerei, bin durchs Fahrzeug dann durchgeklettert, also auf der Fahrerseite dann rausgegangen und bin im B-Holm in Deckung gegangen. Dann habe ich eigentlich nur noch Sicht auf ihn gehabt und habe dann durch die beiden offenen Türen angefangen, auf ihn zu schießen. Er hat zurückgeschossen in beide Richtungen, also in die Richtung von meinem Streifenpartner und in meine Richtung und auf meinen Kopf, also in mein Gesicht reingezielt, hat Gott sei Dank verrissen und hat mich am Oberschenkel getroffen. Das habe ich gleich gemerkt, dass es ein Treffer ist und bin dann eben durchs Fahrzeug durch, habe dort Deckung genommen, habe zurückgeschossen, habe nur noch ihn gesehen und habe gedacht, wieso fällt denn der nicht um? Wann ist denn das jetzt endlich vorbei? Also es ging echt lang und eben in dieser Deckung am B-Holm ist mir auch noch eine Kugel vorbeigeflogen, an mir vorbei, am Kopf, das habe ich noch gemerkt.
Als ich den Warnschuss abgegeben hatte und er hat dann darauf keine Veränderungen gezeigt, hat weiter auf mich gezielt, dann habe ich geschossen auf ihn. Ich habe dann gesehen, dass er reagiert. Er hat sich dann so an die Brust gefasst und es hat sich so leicht gekrümmt, so auf die Art, als würde es ihm so die Luft, sage ich mal, aus der Lunge pressen. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, habe dann nach links geschaut, habe dann die Frau gesehen wieder, die stand da ein paar Meter entfernt und sehe, wie sie, die hat so eine Umhängetasche angehabt, die hat sie quasi vor der Hüfte getragen, die war relativ groß und ich habe dann gesehen, wie sie aus der Tasche oder hinter der Tasche, das kann ich nicht sagen, auch wieder eine Pistole rauszieht, sie nach oben nimmt und auf, ich weiß nicht mehr genau, ob sie es auf mich oder auf die Kollegin gerichtet hat, jedenfalls hat sie sie auf einen von uns gerichtet und habe dann in dem Moment auch auf die Frau geschossen. Die ist dann, ich kann auch nicht mehr sagen, wie viele Schüsse das waren, aber sie ist dann umgefallen. Sie fällt quasi auf ihren, muss man so sagen, auf den Po und dann mit dem Oberkörper auf den Asphalt und lag dann da für einen Bruchteil einer Sekunde und nimmt dann, ohne zu zögern, die Waffe nach oben. Und ich habe gedacht, hör doch einfach auf, mach doch jetzt nicht weiter damit, ja. Aber tatsächlich, ohne zu zögern, nimmt sie sie nach oben, steckt sich in den Mund und drückt ab. In dem Moment ist sie dann auch zusammengesackt, die Arme sind runtergefallen und so weiter und so fort. Und sie lag dann da. Und dann habe ich mich wieder nach rechts gedreht, wieder zu dem Täter und habe gesehen, dass der immer noch stand und er auch wieder die Waffe nach oben nimmt und auf mich richtet. Und dann habe ich auch nochmal auf ihn geschossen und er stand tatsächlich auch umgefallen, relativ zeitlich danach und lag dann da quasi auf dem Asphalt. Jeder Schuss wurde leiser, es wurde immer dumpfer. Aber ich sagte, der erste war noch sehr laut, der zweite war auch noch laut, der dritte wurde dann schon leiser und dann war es irgendwann nur noch wie so ein dumpfes Grollen einfach, ja. Es hört sich komisch an und ich halte es auch für unmöglich eigentlich, aber ich würde auch behaupten, ich habe sogar die Projektile fliegen sehen, ja. Also für mich lief tatsächlich alles wie in Zeitlupe ab. Aber ich konnte mich in Realgeschwindigkeit bewegen. So kam es mir vor. Es hört sich irre an. Aber das ist so mein Empfinden, ja, wie das war. Also ich habe gesehen, wie der Schmauch ganz langsam vorne aus dem Lauf von der Waffe austritt, wie auch so ein kleines Mündungsfeuer entsteht und so. Und ich würde auch behaupten, ich weiß, dass ich einmal einen Schuss, also der ist am Täter vorbeigeflogen auf Höhe von seinem Schienbein. Ich würde überhaupt nicht, ich habe den gesehen, dass der vorbeigegangen ist. Ja.
Direkt nach dem Schusswechsel läuft ein Mann in die Szene. Sekunden entscheiden, ob der Polizist auf ihn schießt oder ihn laufen lässt.
Als quasi die Frau sich suizidiert hatte und dann der Mann auch umgefallen gewesen ist, lief auf einmal ein Mann in Zivil, den ich auch nicht kannte, lief einfach in die Szenerie rein und hatte auch eine Waffe in der Hand. Der lief quasi so, der lief, also der Täter lag quasi, der Mann lag quasi zwischen mir und ihm und er war vielleicht so, ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so 10, 11, 12 Meter entfernt. Und er lief in diese Szenerie mit dieser Waffe, die aber nach unten gezeigt hat, Richtung Boden, lief der einfach da in dieses Bild rein. Und ich dachte auch im ersten Moment, ich hab ihn auch angeschrien, wer bist du? Und dann hat er gesagt, Kripo. Dann, klar, im Nachgang sagt man sich, das kann ja jeder sagen, aber irgendwie in dem Moment war das für mich so, das hört sich jetzt blöd an, aber der hat sich bewegt wie ein Polizist. Die Waffe, die er an der Hand hatte, würde ich sagen, also aus der Entfernung habe ich die so gesehen, als wir haben ja alle die gleiche Dienstwaffe, ja, also die hat ausgesehen wie meine Waffe und einfach vom ganzen Habitus und wie er sich bewegt hat und so habe ich gesagt, das ist ein Polizist. Ja. Und dann, klar, hat sich auch herausgestellt, später, das war ein Polizist, die hatten da eine verdeckte Maßnahme, die waren zufällig gerade um die Ecke und der hat das mitgekriegt und kam da und wollte da helfen. Also es ehrt ihn eigentlich, dass er da unterstützen wollte. Gefährlich war es für ihn trotzdem. Aber der Kollege war sehr erfahren. Ich nehme mal an, er hat das Risiko gut abgewogen, ja, damals. Dann bin ich erstmal zum Streifenwagen gerannt, der aber nur ein paar Meter weg war und habe quasi, wollte unser Führungslagezentrum, habe da quasi gefunkt, dass die uns schleunigst DRK schicken sollen, dass da zum Schusswaffengebrauch kam.
108, Schusswaffengebrauch, Schusswaffengebrauch.
Und in dem Moment sagt die Kollegin zu mir, ich habe einen Schuss in den rechten Oberschenkel abbekommen. Und dann habe ich im ersten Moment, da würde ich jetzt im Nachgang drüber lachen, habe ich jetzt zu ihr gesagt, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Dann hat sie gesagt, doch. Und dann habe ich das auch durchgegeben.
Polizeibeamte sind verletzt.
dass da quasi ein Notarzt oder ein Rettungswagen kommt für die Kollegin, und habe dann zu ihr gesagt, leg dich hinten in den Streifenwagen. Und hat sie sich hinten in den Streifenwagen reingelegt. Und ich habe dann noch versucht, am Bein diese, ja, diese Verletzung von ihr zu finden. Sie hat dann natürlich eine lange Hose angehabt, habe da aber auch an der Hose kaum Blut gesehen.
Der Praktikant kauert sich während der Schießerei hinter den Streifenwagen. Die angeschossene Polizistin liegt auf dem Rücksitz.
Und dann kam aber auch schon von allen Seiten, hat man dann Martinshorn gehört und Blaulicht. Genau, zu mir kam dann ein Kollege, mir damals noch unbekannt, ans Fahrzeug und hat gesagt, er ist auch Praktikant, aber er ist Sanitäter im Rettungsdienst auch nebenher. Ob er mal gucken kann, wie er mir helfen kann, ob was verbunden werden muss. Genau, das war so die erste Hilfe, die auch mit da war.
Der Rettungsdienst kommt, schaut sich die Wunde der Polizistin an. Schnell wird klar, es ist ein glatter Durchschuss.
Also kurz bevor die Türen zugegangen sind, habe ich noch meinen ehemaligen Gruppenführer gesehen. Die waren damals auch im Einsatz auf dem Reviermarktplatz. Die machen ja immer so auf dem Weihnachtsmarkt Kontrollen, werden die dann angefordert. Und der stand dann noch am Krankenwagen, hat alles Gute gewünscht, da sind die Türen dann zugegangen. Und im Krankenwagen selber kam dann gleich eine Kollegin von unserer damaligen psychologischen Betreuung, internen Betreuung, die zufällig in der Nähe war, die kam dann gleich. Wir haben uns damals auch noch nicht gekannt und hat sich vorgestellt. Und das war für mich gut. Ich habe dann an die abgegeben quasi und habe gesagt, du, also ich habe gemerkt, mein Handy läuft schon heiß. Eine der ersten Nachrichten war von meinem Praxisausbilder aus Freiburg, der mitgelesen hat. Er hat gesagt, Kim, was ist denn bei euch los in Karlsruhe? Geht's dir gut? Wir haben gewusst, wir sind auf der gleichen Schicht. Also das ist ja dann in Baden-Württemberg gleich. Wir sind auf der gleichen Schicht. Er hat gewusst, ich bin im Dienst. Ja, und hat dann gleich geschrieben. Und dann habe ich zu der Kollegin, die bei mir drin war, gesagt, du ruf mal meinen Mann an. Der hatte am nächsten Tag Geburtstag. Und ich habe gesagt, weil wenn ich anrufe, dann breche ich tatsächlich zusammen. Und wenn ich da jetzt anfangen muss zu erzählen, das, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es für mich deswegen, ich konnte immer noch so, mach du das mal sagen. Das hat sie gemacht, nimmt mein Handy, ruft ihn an und er sagt nur, Moment, ich rufe dich gleich zurück, ich trage gerade Getränkekisten hoch und legt wieder auf. Okay, ja, er hatte dann zurückgerufen und ja, ist dann auch gleich ins Krankenhaus gekommen. Ich für mich war dann froh, da wegzukommen. Kein Jubeltrubel, weil natürlich sind dann Leute ohne Ende gekommen und es wurde abgesperrt. Das habe ich schon noch alles irgendwie ein bisschen mitbekommen und ich war dann froh, da weg zu sein.
Die Kollegin wurde im Rettungswagen behandelt. Ich war dann da relativ stark unter Strom, wollte da mitarbeiten. Ja, da kam dann auch ein Passant gelaufen, der da einfach in die Szenerie reinlief. Was mich sowieso überrascht hat, ist, dass tatsächlich, man stellt sich das ja so vor, da fallen Schüsse und dann sieht man das, wenn man es im Film sieht, dann rennen alle Leute weg und werfen sich auf den Boden oder so. Also das war da gar nicht der Fall. Es war eher so, dass die Leute ganz interessiert geschaut haben. Ich glaube, die meisten waren sich aber gar nicht bewusst darüber, wie gefährlich die Situation da war. Wie gesagt, da lief einfach ein Passant in diese Szenerie rein, den habe ich dann noch weggeschickt.
Hannes Schierle, Kieferchirurg, beobachtet die Szene aus dem 5. Stock seiner Praxis. Sie liegt gegenüber.
Ich hatte ein Geknalle gehört und dachte, das sind wirklich wieder so Idioten, die jetzt mit der Silvesterballerei angefangen haben. Aber dann bin ich der Neugier halber schon aufgestanden und habe rausgeguckt. Es lief alles bis auf die einzelnen Schüsse oder auf die einzelnen Knaller sehr ruhig ab, fast schon absurd.
15 Sekunden, 30 Schüsse. Mitten in der Karlsruher Innenstadt. Zwischen Straßenbahn, Passanten und Autos. Eine Kugel schlägt im Glas der benachbarten Straßenbahnhaltestelle ein. Die Autos fahren weiter. Bis auf eines, das bleibt stehen. Der Fahrer macht die Tür auf, rollt sich auf den Boden. Doch viele Menschen realisieren nicht, wie gefährlich die Situation gerade ist.
Was mich ganz besonders irritiert hatte, am Ende des Platzes Richtung Herrenstraße war damals noch ein Fernsprecher, so ein Telekom-Fernsprecher, so ein halboffener, und da hatte auch eine Frau telefoniert mit dem Rücken zum Geschehen und war offensichtlich so im Gespräch, dass sie das gar nicht mitbekommen hat, was da ablief. Und als die Bankräuberin da auf dem Boden lag, also mit dem Kopf zur Telefonzelle hin, ist sie einfach weggegangen.
Ein Passant gerät in die Szenerie, ist 10, 15 Meter entfernt von der Schießerei und wird von der Polizei überwältigt. Den badischen neuesten Nachrichten berichtet er im Nachhinein davon. Er will gerade über die Straße gehen, da hört er Geschrei. Schüsse fallen. Er sieht, wie Kugeln an einer Mauer abprallen und Betonsplitter fliegen.
Mein erster Gedanke war, da läuft eine Amok, so kurz vor Weihnachten.
Er wirft sich flach auf den Boden. Schüsse knallen durch die Luft. Zwei schwarz gekleidete Männer stürmen auf ihn zu.
Der eine ist mir mit vollem Gewicht mit dem Knie in den Rücken gesprungen. Er hat geschrien, beweg dich nicht, sonst knall ich dich ab.
Er blickt in den Lauf einer Maschinenpistole.
Ich dachte, jetzt sterbe ich. Jetzt ist es vorbei. In dem Moment ist mein Leben wie im Film an mir vorübergelaufen.
Irgendwann darf er endlich aufstehen. Jemand gibt dem zitternden Mann eine Decke. Auf dem Polizeipräsidium wird er verhört. Stückchenweise klärt sich auf, in was für einen Krimi er da geraten war. Als die letzten Schüsse verhallen, ist es still am Karlstor. Zwei Tote, eine verletzte Polizistin, ein überfallenes Bankhaus und ein Tatort, der mehr Fragen als Antworten hinterlässt. Wer waren diese beiden? Und warum mussten sie sterben? Während Spurensicherung und Ermittler die Szenerie sichern, spielt sie im Hintergrund längst eine zweite Geschichte ab. Auf der anderen Straßenseite observieren verdeckte Ermittler einen geplanten Drogendeal, ohne zu ahnen, dass sich nur wenige Meter entfernt ein tödlicher Showdown abspielt. Und in der Bank selbst sitzen drei rumänische Männer fest, die kurz vor dem Überfall mit gefälschten Papieren ein Konto eröffnen wollten. Als die Gentleman-Räuber eintreffen, werden sie zu unfreiwilligen Geiseln und später zu Verdächtigen in einem eigenen Verfahren. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wer sind die Täter wirklich? Und warum konnten sie über 15 Jahre lang unbehelligt Banken ausrauben? Immer wieder, mitten in Baden. In der nächsten Folge, warum die Fahndung so lange scheiterte, welche Spuren ins Nichts führten und wie sich hinter den Kulissen die Ermittler auf die Jagd nach den Gentleman-Räubern machten.
Sag mal, hast du mal wieder was von Graureiher gehört?
Nee, die hat ihre Ankündigung rausgehauen und hat sich nicht mehr gemeldet.
Also langsam mache ich mir echt Sorgen. Das passt gar nicht zu ihr, dass die sich so lange nicht meldet.
Lass mich mal schauen, vielleicht hat sie auf ihrem Blog was veröffentlicht.
Die hat einen Blog? Wusste ich gar nicht. Gib mal die Adresse.
Graureiher.zeit, also S-I-T-E, das ist es.
Hör mal. Graureiher.site. Ah, cool. Scheiße, ich glaube, das Mikro ist noch auf.
Oh Mist.